Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und jetzt wollen wir Ihnen hier in unserem kleinen, kuscheligen Radiowohnzimmer, wir machen ja Radio, aber wir haben ein großes Herz für andere Formate, genannt Podcast, davon reden seit einiger Zeit einige Menschen. Es ist im Kommen. Nein, wir reden über einen Podcast, den wir sehr gut finden. In der letzten Woche haben wir das auch schon gemacht. Da ging es um den Doku-Podcast Springerstiefel, Fascho oder Punk, in dem wir eine Zeitreise in die 90er Jahre im Osten Deutschlands machen, in diese sogenannten Baseballschlägerjahre. Und wir haben erfahren, wie rechte Gewalt damals so normal werden konnte. Also das kann man immer noch erfahren, wenn man diesen Podcast hört. Sehr, sehr hörenswert. Heute geht es um die Geschichte eines Jungen aus dem Ruhrgebiet, Kind türkischer Gastarbeiter, der Fußball liebte und der eines Tages auszog, ein Fußballstar zu werden und dessen Erfolgsgeschichte irgendwann eine Wendung nimmt.
Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und İlkay Gündoğan sind nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geraten.
Ein Foto verändert alles. Deutschlands ehemaliges Integrationsmaskottchen soll sich rechtfertigen, sich erklären.
Sie haben sich hergegeben für eine billige Propagandashow, für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher.
Erst schweigt Özil, dann zieht er Konsequenzen. Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft.
Das ist in Ordnung so, weil der soll halt in die Türkei gehen. Ne? Wenn er schon meint, dass er Türke ist, dann soll er auch in der Türkei bleiben.
Wer so ein Rassismus ausgesetzt wird, sollte auch dagegen Maßnahmen ergreifen. Ne? Also der hat sich dann, finde ich okay, finde ich super.
Und dann ist er weg. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Bis jetzt.
Bis jetzt, denn jetzt wird diese Geschichte von Mesut Özil erzählt und zwar von einem, dem wir schon sehr gute andere Podcasts zu verdanken haben, wie zum Beispiel den über Ken Jebsen oder das Hacker-Kollektiv Anonymous. Herzlich willkommen, Keschrau Beros.
Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
Zwei Folgen sind bereits online. Also seit dem 9. November kann man die Geschichte von Mesut Özil hören und ich habe mir diese beiden Folgen angehört und es geht los mit deinem Statement, dass du gesagt hast, du hast dich nie besonders für Fußball interessiert, jetzt machst du einen Fußball-Podcast. Erzähl mal, wie kam es überhaupt?
Also ich interessiere mich immer noch nicht so wahnsinnig für Fußball, hat sich auch jetzt nach einem Jahr Arbeit in diesem Podcast nicht geändert. Aber wofür ich mich interessiere, sind die Geschichten, die wir darüber hinaus erzählen können. Das galt sowohl für Ken Jebsen, wo wir dann ein bisschen über Verschwörungsideologien erzählt haben. Das galt auch für den Drachenlord, wo es ein bisschen um Cybermobbing ging. Und das geht auch hier genauso, wo es eben darum geht, wie gehen wir mit Menschen um, die wir vermeintlich integriert haben, denen wir sogar einen Integrationspreis verliehen haben. Er hat einen Bambi bekommen damals, ein Gelsenkirchener Junge, also ein deutscher Staatsbürger. Den haben wir einen Bambi vergeben für Integration damals. Und diese Geschichte, die interessiert mich. Und deswegen wollte ich unbedingt an diesem Podcast arbeiten.
Und gab es so einen Moment, also wo du gesagt hast, die Geschichte von Mesut Özil, die würde ich gerne mal, erzählen wollen. Also wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt. Oder gibt ja auch andere, hättest du Gündoğan machen können oder...
Ja, ich glaube, die besonders spannenden Geschichten sind die, wo unsere Gesellschaft einem Stresstest unterlegen ist. Die Gündoğan-Geschichte ist eine, wo jemand gerade so noch eine Katastrophe abgewendet hat, eine für ihn persönliche Katastrophe. Er hat sich entschuldigt relativ schnell, er ist jetzt auch belohnt worden, ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft geworden. Bei Mesut Özil ist das eben nicht so gelaufen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Stresssituationen um? Das ist immer so für mich der Litmus-Test, wo es erst richtig interessant wird.
Und du, beziehungsweise ihr, seid losgegangen und wirklich zu den Anfängen. Ihr seid nach Gelsenkirchen gefahren, ihr wart auf dem Bolzplatz, wo er angefangen hat zu spielen, seine Leidenschaft gelebt hat. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil wir ja auf dem Stand, also mit auf eurem Stand immer sind. Ne? Ihr behauptet ja nichts. Du fasst das zwar am Anfang so zusammen, was für eine Geschichte zu erzählen ist, aber ihr, beziehungsweise so stelle ich mir das vor, ihr wisst noch gar nicht, worauf ihr euch da einlasst, oder? Also es ist tatsächlich so eine Reise auch für euch gewesen.
Das ist so auch, ja. Also wir beginnen so einen Podcast immer mit einer Outline. Wir wissen so grob, wo geht's in diesen 8 Episoden hin. Aber so richtig wissen wir es noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Podcast endet. Ich weiß es immer noch nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich arbeite noch dran. Das heißt, wir sind immer so Stück für Stück, robben wir uns auch so ein bisschen diesem Thema vor und lernen immer mehr dazu. Darum geht's ja auch. Wir sprechen mit Leuten, um etwas zu verstehen, um jemanden zu verstehen. Und dieser Podcast ist wirklich auch ein Versuch, einer Person, die relativ unnahbar wirkt, ein bisschen näher zu kommen.
Ja, und das macht man, also manchmal gibt es ja so Zufälle, ne? Ihr trefft jemanden, der sagt, ja, geht doch mal zu dem Imbiss, zu diesem türkischen Imbiss in Gelsenkirchen, da trefft ihr dann jemanden, der euch etwas erzählt, ihr trefft den Klassenlehrer und also wir gehen immer weiter und lernen durch Dritte quasi diesen Mann, also diesen Jungen, der heranwächst und einen Traum hat, immer mehr kennen. Es gibt ja auch sehr ambivalente Geschichten über ihn. Also die wissen wir ja, die sind in der Welt, dieses Foto mit Erdogan und so weiter. Aber es gibt immer Leute, die ihn in Schutz nehmen. Also wie zum Beispiel sein erster Trainer. Ja, das finde ich total berührend, wie er auch mal sagt, ja, aber.
Genau, Christian Krabbe, das ist sein Klassenlehrer gewesen.
Ach, das war sein Klassenlehrer.
Sein Klassenlehrer, genau. Und der hat ihn immer in Schutz genommen, weil er natürlich auch ihn kennt. Und weil er eine sehr enge Beziehung zu ihm gehabt hat. Jetzt nicht mehr, weil Mesut Özil sich nicht nur von Deutschland verabschiedet hat, sondern auch von einem Großteil der Leute, die er hier kannte. Aber er redet immer noch sehr schwärmerisch von ihm, hat dann große Empathie und weiß auch, was das eigentlich für einer ist. Deswegen, wenn wir diese Frage uns stellen, wer ist Mesut Özil, wie kommen wir dem nahe, ist so jemand, der ihn von klein auf kennt und weiß, wie es gewesen ist, als er plötzlich erfolgreich wurde. Mhm. Der da auch schöne Geschichten erzählen kann, schöne Anekdoten erzählen kann aus dieser Zeit. Der ist dann besonders wichtig dann für so eine Erzählung.
Ja, und dann kommt es ja, also wir gehen diese verschiedenen Stationen mit euch, ne? Also er kommt zu Schalke, er kommt zu Werder Bremen und plötzlich ist er Teil der Nationalmannschaft und plötzlich wendet sich aber auch so ein Blick, beziehungsweise wird er nicht mehr mit diesem Leuchten in den Augen plötzlich wahrgenommen von einigen Menschen. Was war das für ein Moment? Wir können jetzt nicht alle Episoden durchdeklinieren, aber wenn wir die ersten beiden schon mal hören, sagt, okay, da gibt es schon einen Bruch und da verändert sich schon was.
Du meinst jetzt die Situation mit dem Foto.
Ja, genau.
Ja, das Foto hat natürlich alles verändert, wie wir gerade sagen. Das ist tatsächlich ein Bild, was, glaube ich, bei sehr vielen für berechtigte Kritik auch gesorgt hat. Also ich glaube auch, das kann man auch machen. Also Mesut Özil persönlich zur Verantwortung ziehen und sagen, dieses Foto mit Präsident Erdogan, das er damals gemacht hat in Istanbul und Erdogan hat das damals oder seine Partei hat das dann gestreut über Social Media. Das hat hier in Deutschland für einen neudeutsch großen Shitstorm gesorgt. Und teilweise berechtigt, wie ich glaube, also berechtigte Kritik auch. Teilweise habe ich das Gefühl gehabt, Leute haben plötzlich eine Möglichkeit gehabt, bestimmte Ressentiments rauszuladen und diese im Grunde genommen oder sich an Mesut Özil abzuarbeiten. Das war eine krasse Debatte und wir versuchen das ein bisschen auch in diesem Podcast zu erzählen. Das ist ja auch unsere Aufgabe in diesem Audiomedium. Das heißt, lass uns mal tonal verstehen, was da damals passiert ist. Was haben die Leute gesagt? Mhm. Alice Weidel zum Beispiel war damals auch schon präsent. Die AfD ist ja schon sowas wie eine Altpartei. Und sie hat damals ja schon gesagt, Mesut Özil ist ein Zeichen dafür, dass Integration in Deutschland gescheitert ist. Also hat quasi Mesut Özil genommen, die Geschichte, um zu zeigen, wir wollen weniger Ausländer in Deutschland haben. Diese Debatte ist also komplett eskaliert damals, bis hin zu dieser absurden Situation, völlig absurden Situation, Mesut Özil und Ilkay Gündoğan vorgeladen vom Bundespräsidenten, dem Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Und die sind da auf diesem Vorplatz des Schlosses und unterhalten sich. Und die Reporter hinterher fragen wirklich, ob sich Mesut Özil bei ihm entschuldigt hat, bei dem Bundespräsidenten. Also ob sich Mesut Özil bei Deutschland entschuldigt hat. Und das ist einfach eine völlig irre Vorstellung, wenn man das so zurückblickt.
Ja, das ist wirklich so krass. Also von dieser Integrationsfigur oder dem Helden der Integration, ne? Also Bambi und so weiter, bis hin zu diesem Moment. Und dazwischen gibt es auch, das meinte ich vorhin auch, so dieses Beargwöhnen, plötzlich wendet er sich von uns ab und verdient so viel Schotter und so, da gibt es ja auch sehr viel Missgunst und so, also das wird alles miterzählt und es ist eben eine Geschichte, die auch viel über uns erzählt. Darüber sprechen wir vielleicht gleich, wir hören Musik, ich hatte irgendwie gedacht, okay, das passt ganz gut, weil du es erwähnst, Ecofresh und Quotentürke. Ja. Echo Fresh war das und wir haben dieses Stück gespielt, weil es ja auch ums Thema geht. Bei uns immer noch zu Gast ist Keşrau Beros. Sein Podcast Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden, ist seit dem 9. November überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Diese wendungsreiche und ambivalente Geschichte eines Fußballstars, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, was da verhandelt wird, führte euch auch in die Türkei, führte euch nach London, an die Schwarzmeerküste. Also ihr macht wirklich, das ist auch so ein Roadtrip, den ihr macht. Und wieder nach Deutschland. Und mich, beziehungsweise wahrscheinlich viele, die diesen Podcast hören, stellt sich natürlich die Frage, was erzählt diese Geschichte dieses Fußballstars und seiner Brüche auch über uns hier, dieses Land?
Ich glaube, das ist also sowas wie Migration, Integration ist ein sehr aktuelles Thema auch gerade wieder. Und vor allem Integration ist eine Sache, die ich jetzt auch so ein bisschen gelernt habe, auch mit der Arbeit an diesem Podcast, weil es irgendwie so ein bisschen auch so ein Wort ist, was Angst und Schrecken irgendwie verbreitet. Eine Weile lang zumindest haben wir sehr viel über Integration gesprochen. Und ich habe irgendwie da gelernt, auch mit der Geschichte von Mesut Özil, und ich bin ja selber eine integrierte Person, danke dafür, habe gelernt, dass Integration nie ein abgeschlossener Prozess ist. Integration ist kein Begriff, der einen Zustand beschreibt, der beendet ist. Integration ist immer etwas, was fortlaufend passiert. Ich vergleiche das ein bisschen wie mit Demokratie, von der man ja auch immer sagt, Demokratie ist etwas, was wir täglich neu erkämpfen müssen. Das ist nichts, wo man sich irgendwie auf die faule Haut legen kann und sagen kann, jetzt haben wir es, Gott sei Dank, jetzt leben wir Demokratie aus. Und Integration ist sowas Ähnliches. Nur, dass hier natürlich so die Last primär auf der Seite der integrierten Person steht. Das heißt, die Angst davor, dass man diesen Status verlieren kann, ist, glaube ich, hoch. Und die Mesut Özil-Geschichte ist ein Zeichen dafür. Wir haben mit vielen Leuten eben auch darüber gesprochen, unter anderem eben auch mit unserem Autoren Karim Khatab, der mir gesagt hat, als er die Geschichte damals gesehen hat von Mesut Özil vor ein paar Jahren, als er zurückgetreten ist, hat er gemerkt, wenn das jemandem wie Mesut Özil passieren kann, einem Weltmeister, einem Superstar, einem Multimillionär, einem mächtigen Mann, nach allen Definitionen, die man da anführen kann, dann kann das auch mir passieren. Mhm. Und ich glaube, das Signal, das das ihm gesendet hat an sehr viele, auch migrantische Jugendliche, ist verheerend gewesen.
Ja. Was wir noch nicht in diesen ersten beiden Teilen hören, also was so ein bisschen in der Vorschau miterzählt wird, wohin es noch führen wird, ist ja wirklich verstörend. Also dieses Tattoo, Graue Wölfe, was ist das eigentlich für eine Organisation und was habt ihr, oder kannst du jetzt schon spoilern, darüber herausgefunden, an welcher Ecke er falsch abgebogen ist?
Also wir hören von Mesut Özil immer wieder, nee, wir sehen von Mesut Özil eher Sachen. Er schickt immer Fotos raus und diese Fotos sorgen für sehr viel Aufruhr in der Welt. Und es war vor ein paar Monaten, hat sein Fitnesstrainer ein Foto veröffentlicht auf seiner Facebook-Seite, auf seiner Instagram-Seite. Da hat Mesut Özil eben auf seiner Brust, neben sehr guten Bauchmuskeln, hat er ein sehr großes Tattoo direkt auf dem Herzen, in schwarz, nämlich das der Grauen Wölfe. Und die Grauen Wölfe sind in der Türkei eben eine rechtsradikale, faschistische, nationalistische Vereinigung, würde man sagen, die halt eben vom großtürkischen Reich träumen. Und je nachdem, wen du fragst, haben alle Leute sehr viele, sehr unterschiedliche Erfahrungen mit den Grauen Wölfen. Die sind sehr gefährlich, in Deutschland auch sehr gefährlich, werden auch vom Verfassungsschutz beobachtet. In der Türkei gefährlich, weil sie auch teilweise auch mordend durchs Land ziehen. Die Kurden können da viele Geschichten dazu erzählen, sehr tragische Geschichten. Und es gibt sehr viele, die das dort einfach tragen, weil sie stolz auf die Türkei sind, auf ihr Land. Das heißt, dieses Tattoo ist in der Türkei nicht unbedingt ein Hakenkreuz wie hier in Deutschland. Und das alles, was wir davon wissen bei Mesut Özil, er hat nur dieses Foto veröffentlicht, es gibt keine Zitate von ihm, keine Aussagen, er ist nicht auf irgendwelchen Demonstrationen, auf irgendwelchen Veranstaltungen, irgendwelchen Vereinigungen, nirgendwo. Also er hat sich dazu überhaupt nicht geäußert, außer diesem Tattoo. Deswegen kann man wirklich nicht so viel darüber sagen, was wir bei ihm gemacht haben, und das ist der Bereich, wo wir nicht spoilern quasi, ist, wir haben vor Ort eben, wir haben uns mit ein paar Grauen Wölfen getroffen, haben sehr viele Gespräche geführt, um eben zu verstehen, was es eigentlich mit dieser Organisation auf sich hat und was sie eigentlich davon gehalten haben, als Mesut Özil dann tatsächlich in die Türkei auch zurückgekommen ist.
Habt ihr auch versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, oder?
Klar, aber wir haben so ein bisschen den Fluch, dass alle unsere Protagonisten nicht mit uns reden wollen.
Angefangen also, von Ken Jebsen.
Ken Jebsen hat meine Anrufe auch ignoriert.
Ja. Was ich so dachte beim Hören, also und ja auch bei diesen anderen Podcasts, die wir machen, es sind ja immer so Shakespeare-Dramen, ne? Aufstieg und Fall, die geliebten Stars, die in Ungnade fallen und irgendwie falsch abbiegen und so. Es hat schon sowas, ne?
Also, ja, schon. Das sind natürlich so diese großen Geschichten, die sind für uns auch Einfallstore, um eben diese größere Geschichte dahinter zu erzählen.
Ja.
Und Aufstieg und Fall ist natürlich die klassische Dramaturgie, die man wählen kann, wo Leute erstmal sofort interessiert hingucken und sagen, ah, Moment, entweder kenne ich den, die Person, oder es klingt spannend, weil es ist irgendwie ein Mord vorne und man fragt sich, wer ist das? Also True Crime oder so etwas. Und ich glaube, das ist für uns das Einfallstor, um dann irgendwie reinzukommen und sagen, okay, wir wollen eigentlich über was ganz anderes reden und wir verlassen Mesut Özil Stück für Stück auch.
Ja, dennoch, die letzte Frage vielleicht, Keschrau, wenn du jetzt mit dem Gefühl, mit dem du angefangen hast, ne, mit dem, was du wusstest über Özil und jetzt, wie kannst du irgendwie trotzdem eine Empathie für ihn empfinden, vielleicht sogar mehr, als du am Anfang empfunden hast?
Aber hallo, ja, na klar, also auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist eine ziemlich tragische Geschichte. Du hast gerade gesagt, Shakespeare, das ist eine ziemlich tragische Geschichte, das ist ein Typ, der irgendwie zwischen zwei Stühlen nicht gesessen hat, sondern auf beiden Stühlen mal gesessen hat und beide Stühle wollen ihn nicht. Also Deutschland wollte ihn nicht verschoben worden oder weggeschoben worden davon. Er ist in die Türkei gegangen, die wollten ihn auch nicht. Die haben gesagt, du bist ein Vaterlandsverräter, du hast für Deutschland und so weiter gespielt. Also selbst die Grauen Wölfe wollen ihn eigentlich nicht. Jetzt spoilere ich schon, die haben ihn ausgelacht, als sie dieses Foto gesehen haben. Was will er denn jetzt von uns? Das ist so ein Typ, der nirgendwo so richtig dazugehört, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie nach Zugehörigkeit suchen, das nicht so richtig findet. Und ich glaube, dafür kann man schon Empathie haben. Und da bewegen wir uns auch in diesem Bereich, dass auf der einen Seite akzeptieren, dass es persönliche Verantwortung geben muss für bestimmte Dinge, die er auch gemacht hat. Und ich finde es auch fair, diese Kritik zu äußern. Und auf der anderen Seite sich zu fragen, was ist unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung in so einer Stresssituation? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen, mit unseren Mitbürgern, mit unseren, ich sag's jetzt einmal, Mitdeutschen um, was Mesut Özil eben gewesen ist und immer noch ist.
Ja, also ein absolut wie immer hörenswerter Podcast. Zwei Teile sind in der Welt, zwei Episoden seit dem 9. November auf allen Podcast-Kanälen und weitere werden folgen. Du gehst jetzt, haust jetzt sofort ab und arbeitest weiter, so ungefähr, ne?
Ja, ich muss jetzt heute Abend noch schreiben, ja.
Muss heute Abend noch schreiben und wir sind sehr gespannt, was da noch kommt und wie diese Geschichte weitergeht. Danke dafür.
Keschrau Behrens. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Dank.